Leadership ist keine Position, sondern eine aktive Entscheidung. Das, was ich gesagt habe, du entscheidest dich dann nicht dafür, dass du jeden Tag Applaus bekommst. Du entscheidest dich bei Gott nicht dafür, dass du jetzt die beliebteste Person im Raum bist. Ja? Du entscheidest dich, wenn dann dafür, dass du Menschen, für Menschen Verantwortung hast, dass du Verantwortung für Entscheidungen trägst, dass du Entscheidungen triffst. Und das ist schon eine Entscheidung, die man sich gut durch den Kopf gehen lassen muss.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teamwork Kills My Vibe, manchmal. Heute habe ich eine unglaublich faszinierende Frau zu Gast, die mit Leadership nicht nur inspiriert, sondern Veränderung vorantreibt. Nicole Schlögl-Slawik. Sie nennt sich selbst Analog Enthusiast in a World of Digital Revolution. Und genau das zieht sich durch ihr Wirken. Zwischen Tradition und Zukunft, zwischen Klarheit und Wandel. Nicole leitet im Bereich Marketing und Produktmanagement bei der Österreichischen Post und verantwortet ein großes Team, komplexe Produkte und gleichzeitig die Aufgabe, Brücken in die digitale Welt zu bauen. Vor allem aber versteht sie sich als strategische Macherin, Empowering Leader und Treiberin von Ownership Mindset. Wir sprechen darüber, was Führung mit Wirkung wirklich bedeutet, wie man Teams ins Empowerment bringt, welche Rituale eine lebendige Kultur stärken und wo sie selbst ihre Energie herholt. Ein Gespräch mit einer starken Persönlichkeit, die Leadership klar, mutig und menschlich denkt. Schön, dass du da bist, Nicole.
Ich freue mich auch sehr, vielen Dank.
Wir befinden hier, uns hier am Rochusplatz bei der Österreichischen Post und das ist ein irrsinnig schönes Bereich, den ich hier sehe, nämlich mit vielen Meetingräumen. Wie viel Zeit verbringst du in Meetings?
Zu viel. Ich habe erst vor kurzem gelernt, es gibt zwei Modi, in denen man arbeitet, entweder den Manager-Mode oder den Makers-Mode. Manager-Mode sind viele kurze Termine, wo man einfach schaut, dass man Input-Output generiert und den Makers-Mode, wo man arbeitet. Ich bin tatsächlich meistens im Manager-Mode und sicher zu 80%, wenn nicht mehr, in Meetings.
Mhm. Mhm. Was ist da so dein, oder vielleicht passt die erste Frage, die ich dazu gerne stellen möchte, was hast du für ein Ritual, ohne dass dein Arbeitstag nicht funktioniert?
Mein Ritual startet schon ganz früh am Morgen. Ich schaue, dass ich gegen 5, 5:30 aufstehe. Und es ist immer der gleiche Ablauf. Ich trinke warmes Wasser mit Zitronensaft. Dann wasche ich mir das Gesicht kalt ab, mache Yoga, 15 Minuten, jetzt im Sommer auf der Terrasse. Jetzt wird es leider zu dunkel. Und dann so ab 5:45 sind die Kinder dann wach. Und dann gibt es gemeinsames Frühstück und gute Zeit in der Früh und so kann ich jeden Tag viel Energie schöpfen und ohne dem ist tatsächlich der Tag meistens not so gut.
Wir haben im Vorfeld eben darüber gesprochen, dass es scheinbar bei manchen Menschen der Tag mehr Stunden hat als bei anderen und du, das ist so dein Geheimnis, ne? Also Timeboxing.
Absolut. Ich glaube, die 24 Stunden, die man hat, muss man oder kann man entweder spontan gestalten oder gut verplanen mit zwei kleinen Kindern, einer leitenden Position mit einem großen Team, Freunden, Familie, Partnerschaft, Sport, ist es, glaube ich, schon recht praktisch, wenn man gut timeboxt und das mache ich eigentlich. Also von 5 in der Früh bis 19 Uhr am Abend ist jede Minute verplant.
Mhm. Da kommt mir gerade der Gedanke, wie flexibel kann ich in einem timegeboxeten Tag sein?
Sehr flexibel, denn innerhalb von Strukturen findet man dann doch extrem viel Flexibilität, weil ich haargenau weiß, in der Zeit kann ich wirken, in der Zeit kann ich mit meinen Kindern spielen, was auch immer sie wollen, aber natürlich, ich kann jetzt nicht spontan um 17 Uhr sagen, ach, ich gehe jetzt mal kurz auf ein Abendessen, aber mir persönlich gibt Struktur extrem viel Freiheit und Flexibilität im Rahmen dieser Strukturen.
Na schön. Wir sind eh nicht einmal 5 Minuten und ist jetzt schon mega inspirierend. Nicole, ein Satz, den deine MitarbeiterInnen wahrscheinlich schon nicht mehr hören können. Welcher ist das?
Von mir?
Ja.
Schreibt's mit.
Oh, in welchem Zusammenhang?
Ich glaube, dass es in großen Konzernen wichtig ist, dass man nicht glaubt, man hat was gesagt und glaubt, man hat was gehört und glaubt, man hat sich was ausgemacht. das endet immer nur in Diskussionen und in schlechter Stimmung. Und dementsprechend bin ich schon ein starker Verfechter davon, Dinge einfach aufzuschreiben. Das Hirn ist ja sehr, sehr gut darin, sich Dinge in der Vergangenheit zusammenzudichten. Und wenn ich mir was aufschreibe, dann weiß ich, was ich gesagt habe. Und das hilft manchmal einfach in der Zusammenarbeit. Und deswegen bin ich ein großer Fan von schon Fixprotokollen, Meetingprotokollen. Und dementsprechend kommt schon sehr oft, schreibt's mit.
Aber werden die dann auch wirklich durchgelesen wieder im Nachgang, diese Protokolle?
Spätestens dann, wenn Aussage gegen Aussage steht.
Das hört sich gut an, ja. Heute hast du in der Früh einen LinkedIn-Beitrag gepostet, der mich gleich mal sehr gecatcht hat, weil du hast geschrieben, jeden Monat integriere ich bewusst ein erstes Mal-Erlebnis in mein Leben. Das fand ich sehr spannend, dass jemand, der auch Never Stop Learning zu seinem Motto gemacht hat. Was wird dein nächstes erstes Mal sein?
Das wird eine Überraschung, ohne jetzt zu sehr in mein Privatleben eintauchen zu wollen, aber mein Mann und ich haben uns ausgemacht, dass jeden Monat jemand anderer dafür zuständig ist, ein erstes Mal zu organisieren. Und jetzt ist es his turn, dementsprechend. Kann ich dir nicht sagen. I don't know. Das letzte Mal hat er mich in eine Rapid-Stadion-Tour entführt und wir mögen beide keinen Fußball. Aber es war interessant.
Okay, das ist spannend. Das heißt auch bewusst mal was tun, was man so jetzt nie am Radar hätte, ne?
Das ist genau das Ziel. Etwas tun, was komplett außerhalb unserer Komfort- und Interessenszone ist, um unseren Horizont zu erweitern.
Okay, und jetzt muss ich da reinfragen. Was ist die eine Sache, die du aus dieser Tour mitgenommen hast?
Die eine Sache, die ich mitgenommen habe, dass Rapid der älteste Fußballclub in Wien, würde ich jetzt mal sagen, ist. Und dass Rapid einfach nur für Rapido, also schnell steht.
Okay.
Und ich hoffe, da sind jetzt keine Fußballfans draußen, die sich denken, was retten die für ein Blödsinn. Aber das ist zumindest in meiner Erinnerung. Und wir wissen ja, das Hirn ist gut, sich etwas zusammenzudichten. Fand ich sehr spannend.
Ja, bitte. Sehr gut, sehr schön. Nicole, erzähl ein bisschen was von dir. Du nennst dich Analog Enthusiast in a World of Digital Revolution. Was steckt dahinter?
Ja, da steckt dahinter, dass ich tatsächlich sehr starke Verfechterin des Analogen bin. Ich glaube, das kommt zum einen daher, darum ging es auch in meiner Keynote, die du gerade erwähnt hast, dass wir als Generation Y, zwischen Anfang 80 und Ende 90 geboren, ja in diesen beiden Welten aufgewachsen sind. Zum einen komplett analog, bis ich 10, 11 war, und dann immer mehr digital. Und diese beiden Welten zu verbinden, das hat sich durch mein berufliches Leben gezogen, egal wo ich war. Ich hatte immer digitale Produkte, die ich analog angreifbar gemacht habe, beziehungsweise jetzt bei der Post analoge Produkte, die ich in die digitale Welt transformieren und führen möchte. Und dementsprechend habe ich auch eine Position eingenommen, die sicher nicht für viele sexy klingt. Also ich bin nicht die, die sich da hinstellt und sagt, digitales Marketing und ich möchte Influencer sein und so weiter, sondern ich bin ganz klare Verfechterin des Analogen. Und daher kommt dieser Slogan, weil das Kern meiner persönlichen Marke, wenn wir es so wollen, ist.
Und was ist, kannst du uns ein Beispiel nennen für so ein analoges Produkt?
Also jetzt aktuell, ich verantworte ja das physische Kerngeschäft der Post im Brief- und Werbepostbereich. Das heißt, alles, was in den Briefkasten passt, sage ich immer so schön. Und wir beschäftigen uns da zum einen damit zu schauen, wie wir diese analogen Kommunikationsmedien relevant halten können, also dass die einfach nicht aus dem Marketing- und Werbemix verdrängt werden, und zum anderen, wie wir sie in die digitale Welt führen können. Ein Beispiel: wenn ein Kunde bei uns ein Flugblatt bucht, wird das automatisch digital verlängert und in Form von Bannern ausgespielt. Das heißt, wir schlagen hier die Brücke, wir erweitern da die Reichweite. Und ein anderes Beispiel ist, dass wir ein Self-Service-Tool entwickelt haben für Kundinnen, die adressierte oder unadressierte Werbung schalten wollen, die aber diesen ganzen Prozess, ich muss zu einer Agentur, ich muss zu einer Druckerei, ich muss in die Post und aufliefern, die das nicht machen wollen, da gibt es ein Self-Service-Tool, ein paar Klicks und das ganze Ding ist beim Kunden. Und so versuchen wir einfach, diese Brücke zu schlagen. Das ist natürlich schwierig mit diesen analogen Produkten, aber es macht Spaß und behält trotzdem das Analoge im Fokus.
Sag mal ganz kurz, welche Lehren aus der Marketingwelt, du hast das schon so ein bisschen angesprochen, können zum Beispiel Führungskräfte für ihre Teamkommunikation ziehen?
Am Ende des Tages müssen wir im Marketing ja darauf schauen, dass unsere Botschaft ankommt. Und da versuchen wir ja einfach und klar zu kommunizieren und einen Mehrwert, Vorteil für den Empfänger rauszuarbeiten. Mhm. Und genau das ist es doch, was wir als Führungskräfte machen sollten, wenn es um unsere Mitarbeiterinnen geht. Wir müssen ihnen klar und deutlich kommunizieren, worum es geht und einen Mehrwert für sie stiften, weil nur wenn der Mensch weiß, wofür er etwas tut, selbst wenn er nicht damit d'accord geht, zieht er auch mit. Und das hat Kommunikation, egal, glaube ich, in welche Richtung, ob MitarbeiterInnen, KundInnen, genau, gemein. Ja.
Jetzt würde ich mal sagen, also Klarheit ist ja so ein beflügeltes Wort, so das verwenden sehr viele. Ja, Klarheit, was heißt das, ist die Frage. Und das andere ist, ganz viele Führungskräfte würden ja von sich selbst behaupten, dass sie klar kommunizieren, weil ja, was sonst, ne? Und ich habe es ja eh schon gesagt. Was macht es aber trotzdem für dich den Unterschied? Was heißt klar kommunizieren?
Ich glaube oder ich traue mich zu sagen, dass Klarheit tatsächlich eine meiner kommunikativen Stärken ist. Und zwar dahingehend, dass ich rede nicht um den heißen Brei. Ja? Das kann auch zu Beginn, wenn man mich nicht kennt, ein bisschen offending sein, weil Menschen leider oft, weil Klarheit eben nicht so häufig gelebt wird, wie ich das jetzt tue, also im Sinne von, ich sage, was ich denke, was ich meine und es ist sehr wenig Blümchensprache dabei. Das heißt, der andere weiß, woran er ist und das ist am Anfang für viele schwierig, weil sie sich angegriffen fühlen, weil eben Klarheit mit oft unfreundlich sein verwechselt wird, aber ich versuche tatsächlich einfach hart in der Sache und nett zu Menschen zu sein. Und diese Klarheit, das ist für mich Klarheit. Wenn ich wirklich die Dinge am Namen nenne und auf den Punkt bringe, ich bin auch sehr effizienzgetrieben. Das ist sicher auch ein Ding, das man mir nachsagt. Und in dieser Effizienz ist teilweise, vielleicht manchmal zu wenig Platz, aber nicht so viel Platz für Schwafelei, sage ich jetzt mal. Und das ist aber schon ein Vorteil, wenn man Menschen an ein Ziel bringen möchte, weil sie genau wissen, was das Ziel ist. Und dann hilft natürlich auch das Niederschreiben. Wenn ich etwas niederschreibe nach einem Termin, kann jeder nochmal schauen, sind die Worte, die der andere verstanden hat für sich, auch die Inhalte, die ich für mich verstanden habe. Und da ergibt sich ja dann auch sehr viel Klarheit in der Kommunikation.
Das finde ich extrem gut, dass du das sagst, auch mit dem Niederschreiben. Ich glaube, das hat... Wir schreiben ja eh sehr viel und es werden sehr viele Mails geschrieben und verschickt, was ja dann einerseits, also eigentlich zu einer Überflut an Informationen führt. Aber dieses gezielt Aufschreiben und abzugleichen die Wirklichkeit und die Wahrnehmung, finde ich gerade extrem spannend.
Es ist absolut notwendig. Es sind so viele Themen, die wir bei uns haben. Und wenn man da den Überblick nicht hat und da vielleicht auch noch gefragt hast, liest jemand diese Mitschriften? Ja, ich habe in all meinen Meetings mit meinen Mitarbeiterinnen Schufix-Protokolle und wir referenzieren auf diese Schufix-Protokolle. Wir gehen die durch. Ja. Also einfach nur Dinge zu schreiben um des Schreibens willen, das macht natürlich keinen Sinn. Aber wenn man Struktur wo reinbringen möchte und Verlässlichkeiten und Verbindlichkeiten, dann geht meiner Meinung nach an einem niedergeschriebenen Wort nichts vorbei.
Dann muss ich da jetzt gleich reinfragen, weil es so spannend ist. Es klingt so, als würdet ihr Meetings anders machen.
Also für mich ist die Number One Rule, es gibt zum einen kein Meeting ohne Agenda. Das finde ich einfach unhöflich, der Zeit des anderen gegenüber. Oder Zeit dem anderen gegenüber, weil wenn das Gegenüber nicht weiß, worum es im Termin geht, kann er ja auch keinen guten Beitrag leisten am Ende des Tages. Und dann sitzen wir da, gehen raus mit dem gleichen Wissensstand wie vorher. Also das ist mal etwas, was wir tun und ich glaube, viele machen das nicht. Wie gesagt, strukturiertes Arbeiten ist mir sehr, sehr wichtig und zwar in jeglicher Hinsicht. Wenn wir Präsentationen machen, das muss Struktur haben. Ich habe sehr viel Zeit investiert auch darin, dass die Mitarbeiterinnen lernen, wie man Präsentationen aufbaut. Ja. Was steht in einer Headline? Wie ist eine Struktur? Pipapo. Da bin ich auch recht pedantisch, muss ich gestehen. Aber das ist meine Visitenkarte. Das ist die Visitenkarte jedes einzelnen Menschen, der hier arbeitet in meinem Team und die Visitenkarte unseres Teams. Sonst habe ich nichts. Man weiß ja nicht, wie viel Zeit ich im Hintergrund arbeite. Und diese Verbindlichkeit auch im Sinne von, wir dokumentieren, ja, wir sagen, wer macht was bis wann, also dieses Projekthafte. Ich weiß nicht, ob es etwas ist, was wir anders machen, aber ich glaube, das ist etwas, was für uns als Team sehr, sehr gut funktioniert und das uns effektiv und effizient macht.
Es hört sich für mich so an, als würde einfach jeder wissen, wo er steht und alle die gleichen Informationen haben und somit kann jeder auch gut damit umgehen, oder?
Alle und immer, glaube ich, würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber wir versuchen, die Informationen so synchron wie möglich zu halten und so transparent wie möglich zu halten und so up-to-date wie möglich zu halten. Dass einem das nicht immer gelingt, muss einem, glaube ich, klar sein. Aber ich würde es so sehen. Also wir haben auch zwei unterschiedliche Modi, wie wir im Team miteinander kommunizieren. Alle 2 Wochen sind alle TeamleiterInnen zusammen, weil ich auch der Meinung bin, ich muss wissen, was man links und rechts macht. Und dann dazwischen gibt es einfach One-on-Ones, wo man dann wirklich tief in die Materie reingehen kann. Aber dann in der Woche drauf ist einfach wieder ein Sync mit dem restlichen Team und so geht auch wenig Information verloren und das funktioniert eigentlich sehr gut.
Mich würde interessieren, welche persönliche Erfahrung dein Verständnis von Leadership am stärksten verändert hat oder geprägt hat.
Wie ich eine junge Führungskraft im Sinne von in meinen ersten Jahren als Führungskraft tätig war, habe ich, und das habe ich nach wie vor noch, ein sehr starkes Verantwortungsgefühl meinem Team gegenüber gehabt. Und zwar im Sinne von, ich bin die Löwenmama. Und das hat dazu geführt, dass ich falsche Loyalitätserwartungen hatte und schon so ein bisschen auf Applaus gehofft habe. Habe aber gelernt, dass that's not how it works. Man kriegt keinen Applaus, wenn man in der Früh ins Büro kriegt. Man kriegt keinen Applaus für Entscheidungen, die man trifft, vor allem nicht für schlechte. Und am Ende des Tages ist sich jeder selbst der Nächste. Und das ist auch gut und wichtig, weil wir sind hier, um zu arbeiten. Ja? Und wir sind nicht hier, um Freunde zu finden. Und wir sind nicht hier, und ich mache meinen Job nicht, um everybody's darling zu sein. Und das habe ich lernen müssen und das hat schon noch sehr stark geprägt, wie ich mich abgrenze von meiner Rolle als Führungskraft und habe dann auch meinen Glaubenssatz dahingehend geändert, ja, ich bin eine Löwenmama, aber nur für meine Kinder. Und bei meinem Team schaue ich, dass ich davor stehe, wenn es notwendig ist, oder dahinter. Und das hat mich schon sehr geprägt und ist, glaube ich, einfach auch etwas, was heute meinen Führungsstil unter anderem beschreibt, dass ich tatsächlich sehr, sehr stark für mein Team einstehe. Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Dinge, die eine Führungskraft machen muss und dem Team bieten muss, Rückhalt geben, entweder davor oder dahinter stehen, wie es auch notwendig ist. Aber eben diese Erwartungshaltung, die muss man einfach realistischer framen. Und das hat am Anfang schon wehgetan, aber war gut.
Das sind unfassbar starke Worte von dir. Danke dafür, wirklich. Und ja, ich glaube, diese Lehren zieht halt jeder von uns. Das ist halt so, wenn man mit Menschen unterwegs sind, in der Arbeitswelt mit ja, auch Leadership, die in der Rolle ist. Kannst du, oder was war es denn, wie soll ich sagen, wie war das Learning? Durch Feedback oder wie bist du da auf deine Learnings gekommen damals?
Reflexion ist eine meiner wichtigsten Tools. Also ich reflektiere sehr viel über mein Verhalten, über das, was ich tue, wie ich handle und das war einfach ein Punkt, wo ich eine falsche Erwartungshaltung hatte und falsche Erwartungen, die führen meistens nicht zu einem sehr freudigen Gemüt, würde ich mal sagen. Und dem wollte ich auf den Grund gehen, warum beschäftigt mich das, warum emotionalisiert mich das? Und eins der stärksten Möglichkeiten und Tools, die man, glaube ich, hat, ist auch, sich jemanden zur Seite zu nehmen, der einem helfen kann. Und ich war dann damals bei einem Coach und wir haben das gemeinsam aufgearbeitet und das hat großartig geholfen und das mache ich generell, wenn ich merke, es ist ja wie bei Krankheiten, ne? Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. So. Mhm. Und ich glaube, selbst der reflektierteste Mensch und der schlauste und belesenste Mensch hat einfach manchmal Themen, wo man externen Input braucht. Und den habe ich mir da geholt und das war dann so ein, passt. Also Reflexion von Emotionen, und wenn man will, dass die Emotion nicht mehr kommt oder anders sie anfühlt, dann muss man drüber reden und schauen, warum das so ist.
Wahnsinn. Stark, sehr stark. Welchen Rat würdest du demnach einer jungen Führungskraft geben, die gerade in eine Leitungsrolle hineinwächst?
Leadership ist keine Position, sondern eine aktive Entscheidung. Das, was ich gesagt habe, du entscheidest dich dann nicht dafür, dass du jeden Tag Applaus bekommst. Du entscheidest dich bei Gott nicht dafür, dass du jetzt die beliebteste Person im Raum bist. Ja? Du entscheidest dich, wenn dann, dafür, dass du Menschen, für Menschen Verantwortung hast, dass du Verantwortung für Entscheidungen trägst, dass du Entscheidungen triffst. Und das ist schon eine Entscheidung, die man sich gut durch den Kopf gehen lassen muss. Das Wichtigste ist auch zu wissen, wer man selbst ist. Man kommt aber dann leider, oder nicht leider, ganz normal, oft erst im Laufe der Zeit drauf, wer bin ich, was will ich nicht, wofür stehe ich? Das waren ganz, ganz wichtige Learnings. Was ist mir wichtig? Mit welchen Entscheidungen kann ich mir am nächsten Tag noch in den Spiegel schauen? Kann ich mich in den Spiegel schauen und mit welchen nicht? Aber diese Entscheidung, proaktiv zu sagen, das ist jetzt nicht eine höhere Position mit mehr Gehalt, sondern das ist eine Position, in der ich aktiv Verantwortung trage, und das ist nicht immer lustig. Und ich glaube, das ist schon wichtig, diese Klarheit auch mal auszusprechen. Und da kommen dann schon auch manche und sagen, puh, ja, na, das überlegen wir dann vielleicht nochmal. Weil man sieht ja nicht immer die schönen Seiten. Das ist ja wie in Social Media. Man sieht ja die schönen Seiten des Lebens und nicht die schlechten und schwierigen.
Und ich gehe auch mal so weit, dass das auch okay ist, zu sagen, das ist es nicht.
Ja, absolut, absolut.
Das ist doch das Schlimmste. Diesen Mut zu haben, es auszusprechen und zu sagen, das ist es nicht.
Absolut. Also ich glaube, manchmal muss man schon den Leuten bei aller Klarheit ein bisschen einen Schubser geben und sagen, ich glaube, du schaffst das. Ja? Ich bin da für dich. Hol dir Hilfe. Ich gebe dir jemanden an die Seite. Also ich hatte schon auch Situationen, wo ich Menschen sicher in eine Position gebracht habe, die sie vorher nicht hätten machen wollen. War es immer die beste Entscheidung? Ich sage grundsätzlich ja, weil es wurde viel gelernt. War es eine Entscheidung, die dann von langer Dauer war? Vielleicht nicht immer. Ja? Weil man oft erst im Nachhinein merkt, ist es was für mich oder nicht, wenn man es ausprobiert. Und ich hatte das Glück, dass ich einigen Frauen in diesem Fall die Möglichkeit geben konnte, zu lernen in einem super safe Environment. Und dann konnten sie entscheiden, okay, will ich das weitermachen oder nicht. Oder sie wissen jetzt, passt, Leadership ist für mich oder ist für mich nichts.
Ich sage immer, wir leben zum ersten Mal, woher soll man es wissen?
So ist es.
Ohne dass wir es ausprobiert haben und dann einfach Resümee ziehen und darüber reflektieren, da bin ich ganz bei dir, auch als jemand, die sehr viel reflektiert. Das ist voll in Ordnung, und die richtigen Fragen zu stellen einfach und dann loszugehen. Das hat auch was mit Mut zu tun. Aber was du gerade angesprochen hast, ist dieses sich für Menschen einsetzen, dieses Empowerment. Was meinst du, welche Rolle spielt Empowerment in einem Umfeld, das von Regulierung, Tradition und gleichzeitig von Innovation geprägt ist?
Ich glaube, Empowerment spielt immer die gleiche Rolle. Es gibt Menschen, die brauchen Empowerment, und es gibt Menschen, die brauchen es nicht. Ja, gibt ja unterschiedliche Rollen, die man bekleidet. Und egal in welchem Umfeld man ist, wahrscheinlich ist es in einem Unternehmen wie der Österreichischen Post nochmal wichtiger, auch zu erklären, warum tun wir Dinge, ja? Welche Relevanz hat das denn? Ja? Und da ist es wiederum die Aufgabe von Führungskräften, auch gemeinsam zu erarbeiten, wofür stehen wir? Was ist eigentlich unser Part in diesem großen Konzern? Welche Relevanz haben wir? Was hat unser Tun für eine Wirkung? Und davon weggehend den Menschen dann auch einfach sagen, so, diese Entscheidungen kannst du treffen, da sind wir wieder in dem Rahmen und in den Strukturen. In den Strukturen kannst du dich bewegen, in den Strukturen brauchst du bitte Backup. Ja? Und ich glaube, Empowerment ist unabhängig von Branche und von Unternehmen immer wichtig.
Wie macht sie das aber, dieses den Mitarbeitenden immer wieder vor Augen zu führen, wofür stehen wir, was ist unser großes Ganze, wie schaut das bei euch aus?
Also auf Konzernebene gibt es eine Strategie, es gibt Kulturwerte und es gibt natürlich auch messbare KPIs. Runtergebrochen habe ich das gemeinsam mit meinen Teamleitern dann für unsere Abteilung, für unsere Teams definiert. Was ist unsere Vision? Was ist unsere Mission? Wofür stehen wir? Wir haben gemeinsame Kulturwerte für uns definiert, die uns wichtig sind, Verhaltensanker. Wir reflektieren immer wieder auf das. Wir hinterfragen jedes Jahr wieder, passt das für uns? Ist das das, wofür wir nach wie vor stehen? Unser Team hat sich etwas verändert, vergrößert. Wir haben ein paar Leute und Themen dazu bekommen, da auch wieder zu schauen, passt das nicht? Und dann wissen wir mal so, das ist unser Beitrag für das Unternehmen und das ist bei uns tatsächlich sehr augenscheinlich. Wir verantworten 50% des Konzernumsatzes und einen sehr, sehr großen Teil des EBITs. Also jedem Einzelnen bei mir in der Abteilung ist bewusst, welche Relevanz unser Tun hat. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da gemeinsam mit den Menschen darüber spricht, welches Puzzleteilchen wir verantworten.
Spannend, wirklich. Und du hast es jetzt eh schon ein paar Mal angedeutet, so dieses, hier ist der Bereich, in dem du dich, in dem du gestalten kannst. Und du sprichst von einem Ownership-Mindset, Das schreibst du ja auch. Wie förderst du dieses Mindset darüber hinaus in den Teams und eben damit Menschen nicht nur ausführen, sondern aktiv gestalten?
Also ich möchte schon vorab sagen, ausführen ist wichtig. Ja, in einem Konzern muss man auch ausführen können und wollen. Also wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte die Welt verändern, werde ich sagen, ich finde das sehr löblich, da wirst du aber nicht sehr glücklich werden bei uns. Ja, weil wir sind in einem regulierten Markt, wir sind ein großer Konzern, aber du hast Möglichkeiten, Ideen einzubringen und du hast Möglichkeiten, im Rahmen der Projekte, die du verantwortest, deinen Weg zu gehen. Und das ist wieder das, da schließt sich wieder der Kreis. Für mich ist es wichtig, Strukturen zu haben, die sind allen klar. Und innerhalb der Strukturen ist Flexibilität. Und Ownership-Mindset heißt für mich, ich lebe das ganz stark. Ich bin verantwortlich für das, was ich entscheide und für das, was ich tue. Und ich fühle mich verantwortlich für unsere Produkte. Ja, ich sage immer, in meinen Adern fließt gelbes Blut. Ich stehe zu 100% hinter den Produkten, die wir haben. Ich bin wirklich von Herzen gerne Postlerin, wenn man so schön sagt. Und das hilft einfach in deinem täglichen Tun. Und das erwarte ich, ich erwarte jetzt nicht von meinen Mitarbeitern, dass sie sich da jetzt mit gelbem Blut identifizieren, aber zu wissen, kenne deine Zahlen, das ist mal das eine, und trage Verantwortung für die Entscheidungen, die du treffen kannst. Ja? Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und das ist natürlich je nach Position und je nach Thema mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber wir versuchen schon alle, das mache nicht ich allein, sondern das machen ja auch meine TeamleiterInnen, da die Verantwortung schon noch weiterzugeben im Rahmen des Möglichen.
Mhm. Du sprichst von deinen Teamleitungen und wenn du an ein starkes Team denkst, das du erlebt oder geführt hast, was hat dieses Team ausgezeichnet, beziehungsweise worin unterscheidet es sich womöglich von anderen Teams? Das würde mich brennend interessieren.
Wie es sich von anderen Teams unterscheidet, ist, glaube ich, schwer zu beantworten. Wir haben ja nicht so einen tiefen Einblick in andere Teams. Deswegen würde ich gern dabei bleiben, was ich glaube, was die Teams, die ich führe oder geführt habe, stark macht und Teams, die ich kenne, die auch gut funktionieren. Und wir sind wieder dort, es ist Struktur. Ja, Menschen brauchen Struktur, weil dann fühlen sie sich sicher und dann wissen sie einfach, was geht nicht. Die brauchen Klarheit in der Kommunikation. Bei mir weiß man immer, woran man ist. Die brauchen die Sicherheit, dass sie sagen können, ich habe etwas falsch gemacht, ohne dass ihnen der Kopf abgerissen wird. Das ist wieder dieses Ownership-Mindset. Wenn ich ihnen Entscheidungsfreiheit gebe, muss ich am Ende des Tages aber auch dafür geradestehen und unseren Plätzchen bauen. Ja? Und da habe ich schon das Gefühl, dass das massiv dazu beiträgt, dass das Team sehr gut funktioniert, weil sie sich einfach wohlfühlen, weil sie Vertrauen haben. Wir machen auch regelmäßig Befragungen in unserer Abteilung, wo wir auch schauen und die Leute fragen, wie geht's euch? Ja, wie geht's euch in der Zusammenarbeit mit euren Führungskräften? Wie leben wir den Wert Vertrauen und so weiter? Und das wird extrem gut bewertet. Und das andere, glaube ich, ist auch, dass man Raum schafft, persönliche Beziehungen aufbauen zu können. Das sind so ein paar Kulturmaßnahmen, die wir machen. Die sind hierarchieübergreifend. Wir schauen wirklich, dass wir uns abseits von Business-Themen regelmäßig austauschen. Wir nennen das Plauderpausen. Mhm. Das wird zufällig zugewiesen. Und dann plaudert man einfach auch mal über Privates. Und dadurch ergibt sich ein gutes Verhältnis zu den Leuten. Man kennt jeden in dem Ausmaß, in dem man halt gekannt werden möchte. Und Was wir auch schauen, dass wir tun, ist Teambuildings machen, also auch wirklich investieren in die Leute. Ich schaue, dass ich Schulungen im Rahmen des Möglichen zur Verfügung stelle. Und so funktioniert es. Die Leute sind wirklich voll dabei. Die sind all in. Wir haben eine tolle Kultur. Und wenn man halt mal einen schlechten Tag hat, hat man einen schlechten Tag. Ja, ist so. Ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis ist oder eine Erfolg. Es ist einfach das, wie es für mich funktioniert und immer funktioniert hatte.
Mich beeindruckt es insofern, weil du sehr klar von Struktur und Effizienz sprichst und gleichzeitig aber auch diesen Raum gibst für Teamkultur, die ja, wir wissen, es ja eh wichtig ist. Und trotzdem ist es oft so, dass das eines der ersten Dinge ist, die einfach irgendwo unter irgendeinem Tisch oder Teppich gekehrt wird, weil es passiert ja eh. Jetzt gestaltest du das aber mit deinen TeamleiterInnen sehr, sehr, sehr bewusst. Und ich habe mir nur gerade gedacht, so dieses, ja, diese Umfragen, die gibt es eh in jedem oder in vielen Unternehmen, aber die echten Gespräche an der Kaffee-Ecke, das sind dann die, oder, dieser Flurfunk. Und so wie sich das jetzt anhört, ist es aber, dass deine MitarbeiterInnen einfach da wirklich zu dem stehen, was sie sagen, und dass diese Kultur offensichtlich wirklich gut passt.
Das, was du sagst, MitarbeiterInnen-Befragungen, die gibt es auf Konzernebene, aber wovon ich spreche, ist, wir machen das quartalsweise in unserer Abteilung. Ja? Und ich share auch diese Ergebnisse, auch wenn sie schlecht sind. Ja? Und ich glaube, diese Transparenz und dieses aktive, okay, da waren jetzt Kommentare, da waren jetzt Themen, die nicht so gut waren, was machen wir? Ja? Überlege ich mir Vorschläge, wie wir das ändern könnten, ja? Also zum Beispiel dieses Thema Transparenz in der Kommunikation und so weiter. Und dann probieren wir einfach ein paar Themen aus. Und die Leute haben auch die Möglichkeit, Themen einzumelden. Also wenn der eine sich beschwert über ein Meetingformat, sage ich, kein Problem. Wie hättest du es gern anders? Dann kommen Vorschläge, wir probieren es aus. Also die Leute können auch wirklich mitgestalten. Auch wenn wir Teambuildings machen, sage ich nicht so, das ist es, schon manchmal. Aber auch oft, habt ihr eine Idee? Da kam dann mal zum Beispiel eine Alpaka-Wanderung raus. Ja? Das wäre absolut auf meiner Low-List gewesen. Aber die Alpaka-Wanderung wollten alle machen, also sind wir Alpaka-Wandern gegangen. Ich glaube, das Gefühl, gehört zu werden, das macht einfach schon viel aus.
Ich glaube nämlich, dass tatsächlich viele Führungskräfte das auch machen, im Sinne von, ja, sagt's, wenn ihr es anders wollt, dann aber oft nichts kommt. Und ich glaube wirklich, dass das sehr viel Mut seitens der Führungskraft bedeutet, nämlich das transparent zu machen, solche Ergebnisse, weil es könnte ja bedeuten, dass das Licht auf mich zurückfällt, oder?
Natürlich. Also die Ergebnisse kann ich nicht beeinflussen, und wenn sie schlecht sind, sind sie schlecht. Und dann bin ich aber auch so, dass ich dann sage, okay, ich sehe, hier gibt es Unzufriedenheiten, ihr müsst sie aber ansprechen. Ja? Entweder bei eurer direkten Führungskraft, bei einer Person des Vertrauens, bei mir direkt. Wenn ihr nicht darüber sprecht, kann ich nichts ändern. Also das fordere ich schon auch ein. Ja? Also ja, definitiv. Und ich glaube, Nachhaltigkeit in Maßnahmen, das ist sicher etwas, das am anstrengendsten für die meisten ist. Man setzt viele Akzente, aber man bleibt nicht dran. Und dieses Dranbleiben, das glaube ich schon auch, dass wir das sehr, sehr gut machen, weil wir einfach immer wieder darauf referenzieren, es immer wieder rausholen aus der Schublade, immer wieder schauen, ob es noch aktuell ist. Wenn ich das nicht mache, dann nehme ich es als Mitarbeiterin auch nicht mehr ernst. Naja, kommt wieder irgendwas Lustiges, ja, morgen ist wieder vergessen.
Ich glaube, das macht den Unterschied. Es könnte so einfach sein, aber es ist, der Alltag ist dann halt oft nicht so. Da geht vieles verloren am Weg. Und ich glaube auch, dass das den Unterschied macht. So Dinge, die man erarbeitet, bespricht, Werte, wir kennen es. Da stehen irgendwelche Werte an den Wänden in Unternehmen. Und dann fragt man sich aber, wie werden die tatsächlich gelebt?
Genau.
Apropos Werte, also jetzt hast du uns einen schönen Einblick gegeben, was wir das geschafft hat, eine lebendige, tragfähige Teamkultur zu entwickeln. Gibt es noch irgendwelche anderen Rituale, die eure Zusammenarbeit stärken? Was macht ihr da anders vielleicht?
Wie gesagt, es sind klare Meetingsstrukturen, Verlässlichkeiten auch in dem Sinn, dass sie wissen, es gibt Teambuildings, wir haben unsere Plauderpausen, wir haben Coffee and Cake, nennen wir das. Das kam eben auch aus solchen Kulturworkshops und Teambuildings, wo sich ein, zwei Leute zusammentun, jeden Monat etwas backen und man steht einfach zusammen und tauscht sich aus. Und wenn man einfach nur über die Torte spricht, das versuchen wir zu machen. Wir feiern Jubiläen. Da gibt es dann eine Urkunde zu unterschiedlichsten Jubiläumsjahren und eine kleine Aufmerksamkeit. Also einfach auch diese Wertschätzung in dem Moment. Hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du seit 7 Jahren, seit einem Jahr, seit 10 Jahren bei uns bist. Ich hoffe, du bleibst uns lange erhalten. Ich glaube, diese kleinen Dinge, so klein sie erscheinen wollen, so sehr freut man sich dann trotzdem. Und Leute, die neu zu uns kommen, die sind dann schon auch überrascht, so, das macht sie. Also es sind einfach die kleinen Dinge, die oft den Unterschied machen und an denen man dran bleibt und das nicht nur einmal macht, sondern kontinuierlich.
Danke nochmal für diesen Hinweis. Schreibt euch das auf, liebe Zuhörende. Ich mache auch mal ein Wasserpäuschen. Es ist so spannend, und weil ich das halt auch einfach oft höre, diese Wertschätzung, das ist auch so ein Wort, das man wahrscheinlich nicht mehr hören kann, weil es einfach viel zu oft verwendet wird und dann halt nicht gelebt wird. Aber es ist einfach mal wirklich dieses Danke sagen, so, wenn du sagst, danke, dass du seit einem Jahr dabei bist. Ja. Also ich finde das schon schön. Ich brauche keinen Kniefall, ja. Aber so diese Wertschätzung zeigen in Form von was auch immer, finde ich schon sehr gut, weil das auch einfach zeigt, hier kann ich tun und gestalten.
Absolut.
Und ich kann Fehler machen und ich werde nicht gleich ins Eck gestellt. Schauen wir uns noch bitte das Thema an, Transformation. Ja, da würde ich gerne deinen Blick drauf hören, nämlich wie schaffst du es in einer Zeit, die ja geprägt ist von heute so, morgen eventuell ganz anders, Menschen da mitzunehmen in dieser Transformation und in diesem Wandel?
Ich sage mal so, bei der Österreichischen Post zu arbeiten, hat den Vorteil in unserem Bereich, dass es nicht heute so und morgen so ist. Also der Wandel, der passiert schon langsamer. Aber natürlich sind wir nicht abgeschottet vom Rest der Welt und was sich da an gesellschaftlichen Veränderungen und technologischen Veränderungen ergibt. Was können wir tun? Was ich versuche, ist Ausbildungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich habe gemeinsam mit einer Kollegin, wir haben jetzt wirklich lang dran gearbeitet und uns eingesetzt dafür, dass wir ein KI-Self-Learning-Tool für unsere Mitarbeiterinnen bekommen. Wir sind in der Nutzung von künstlichen Intelligenz-Tools sehr eingeschränkt, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, dass die Menschen wissen, was es gibt, weil es gibt eben auch noch eine Welt außerhalb der Post. Das heißt, Weiterbildung ist ein wichtiges Thema und die Möglichkeit, auch raus aus den eigenen vier Wänden zu gehen, an Events teilzunehmen und zu schauen, was sich in der Welt tut, ungeachtet dessen, ob es mich jetzt direkt betrifft oder vielleicht nur indirekt. Also das ist jetzt mal so die Art, wie wir damit umgehen. Und auch darauf hören, was die Mitarbeiterinnen halt auch sagen, ja, wo fehlt mir was, wo fühle ich mich unsicher, in welchem Thema, wenn es eben um technologische Themen geht.
Mhm. Ja. Und du sagst, starke Teams schaffen starke Unternehmen. Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für die Zukunft von Teams in Österreich wünschen?
Also ich habe jetzt keinen Wunsch für Teams in Österreich, weil ich nicht weiß, wie Teams in Österreich funktionieren. Was ich jedem Team und jedem Menschen wünsche und auch mir wünsche, ist ein Umfeld, wo ich gerne bin. Wir verbringen so viel Zeit in der Arbeit und ich persönlich möchte nicht in der Früh mir denken, ach Gott, jetzt muss ich dort schon wieder hin. Also ich wünsche jedem, dass er in einem Team arbeiten kann, in dem Spaß Platz hat, in dem man, wo man sich gerne aufhält, wo Menschen sind, mit denen man sich gerne umgibt, wo man Wirkung zeigen kann, wo man die ein oder andere Stärke einbringen kann. Und das ist, glaube ich, mehr, als man sich wünschen kann. Und ich glaube, es gibt viele, die einfach sehr unzufrieden sind. Da sage ich auch immer nur, love it or leave it, weil ändern kann man leider Gottes oft nicht sehr viel. Also zumindest andere kann man nicht verändern, man kann seine eigene Situation verändern. Aber das wünsche ich eben, dass er wirklich gerne in die Arbeit geht und gern mit dem Team zusammenarbeitet. Und ich für mich persönlich kann sagen, ich mache es unglaublich gern. Es gibt mir so viel Kraft und es ist für mich wirklich eine Energiequelle. Und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt.
Und da, jetzt hast du mir fast meine Frage vorweggenommen, weil ich erlebe dich hier als eine Frau, die einfach wirklich strahlt, schon durch die Glastür gesehen. Eine Präsenz, eine Souveränität, eine Strahlkraft. Wo holst du dir deine Energie? Mhm. Außerhalb jetzt von der gelben Farbe.
Von der gelben Farbe. Ich habe sehr inspirierende Menschen in meinem Leben, Freundinnen. Mein Mann ist sehr inspirierend für mich. Durch Quality Time mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Sport ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Element. Routinen geben mir sehr viel Energie. Und tatsächlich auch die Arbeit. Also ich habe wirklich das Glück, viele Energiequellen zu haben, die ich mir aber auch erkämpft habe und die man natürlich auch pflegen muss. Also Freundschaften muss man pflegen, aber man kriegt sehr viel raus.
So schön. ich habe dich ja im Vorfeld gebeten, Gegenstände mitzubringen.
Ja, hat schon für Gelächter gesorgt heute.
Hat schon für Gelächter gesorgt, auch ich habe es schon erspäht und finde es recht witzig. Magst du es vielleicht kurz erklären, weil wir sehen es ja nicht.
Ja, also ich habe zum einen mit ein, fangen wir mit dem nicht so lustigen an, ein Magazin, würde ich sagen, von einer Consulting-Firma. Das kommt, glaube ich, einmal im Quartal. Und oder einmal im Jahr, ich weiß jetzt gar nicht, auf jeden Fall ist das so schön gemacht und es lag heute in der Früh auf meinem Tisch, unglaublich hochwertig, ich blätter es gerade durch, ganz hochwertiges Papier und riecht gut und sind wirklich schöne Bilder und das ist einfach so dieses, ich freue mich, wenn ich sowas bekomme, ich denke so, ach schön, da kann ich wieder was lesen, ist das schön gemacht, es verschickt jemand etwas Haptisches, also das ist das eine.
Als jemand, der ja Analoges genau. liebt und ich kann das total nachvollziehen, ich rieche es auch und allein wenn
ja, gell, man es
berührt. Pass auf, ich habe aber dazu gleich eine Frage. Angenommen, dieser Gegenstand würde morgen verschwinden, was würde deinem Team fehlen?
Also wenn der Gegenstand verschwindet, würde meinem Team per se jetzt nichts fehlen, aber wenn man das ein bisschen größer denkt, also die Firma, die begleitet uns schon seit 2 Jahren in unserer Teamentwicklung. Das würde mir fehlen, weil ich die Damen dort sehr schätze und weil das ein sehr vertrauensvolles und langjähriges partnerschaftliches Verhältnis ist, zum einen. Und zum anderen, wenn es keine physische Werbung oder Werbung in dem Fall, es ist ein Infomail mehr gäbe, dann würde uns Geld fehlen.
Sehr pragmatisch.
Ja.
Dankeschön.
Gerne.
Dann das nächste Objekt.
Ja, das nächste Objekt ist eine Birne, die schon ein bisschen braun geworden ist. Die Birne liegt seit einer Woche, glaube ich, auf meinem Schreibtisch. Frage dazu? Oder?
Kommt und ich bin jetzt sehr gespannt, was deine Antwort sein wird. Wenn dieser Gegenstand ein neues Teammitglied wäre, welche Rolle hätte es in eurem Team?
Das wäre ein Mensch, der uns neben seiner beruflichen Rolle die Wichtigkeit von Gesundheit immer wieder vor Augen führt. Wir haben tatsächlich sehr viele Menschen, die das tun. Ich pushe das auch sehr, muss ich sagen, predige das auch sehr stark. Und wir haben dank meiner wunderbaren Assistentin, die uns regelmäßig Obst besorgt, eben da auch Birnen bei uns rumliegen und Äpfel und Bananen. Und die Birne wäre unser Gesundheitscoach.
Sehr fein. Sehr gut.
Und das letzte Teil ist einfach ein Haargummi. Lag auch so rum.
Ich bin begeistert. Pass auf. Wenn dieser Gegenstand ein Symbol für einen eurer Werte ist, von denen du ja eh schon gesprochen hast, wie setzt ihr diesen Wert im Alltag um?
Also ein Haargummi hält Haare zusammen und sorgt für klare Sicht. Ich habe mir das tatsächlich nicht im Vorhinein überlegt. Das war jetzt sehr spontan.
Ich bin beeindruckt von deiner Spontanität.
Ja, oder? Ich auch. Also ich bin spontan, auch wenn ich viel Struktur habe. Genau, also unsere Werte sind Zusammenhalt und Klarheit, klare Sicht auf die Dinge. Und was war die Frage?
Welchen eurer, also steht für einen Wert bei euch und wie setzt ihr diesen im Alltag um?
Ja, Zusammenhalt, ganz klar. Wir schauen, dass wir unsere Rituale pflegen und klare Sicht auf die Dinge. Wir schauen, dass wir Fakten zusammentragen und anhand von Fakten diskutieren und nicht anhand von glaube ich und habe ich gehört und Konjunktiven.
Mhm. Vielen Dank dafür. Ich werde dann da noch ein Foto machen von diesen und deinen Objekten.
Sehr gerne.
Wir sind schon so schnell und ich genieße dieses Gespräch. Ich könnte noch sehr, sehr viel länger mit dir plaudern und gleichzeitig möchte ich einfach deine Zeit gut nutzen. Und deswegen die Abschlussfrage. Stell dir vor, du könntest jeder Führungskraft in Österreich, respektive bei der Österreichischen Post, einen einzigen Satz ins Notizbuch schreiben. Welcher wäre das?
Ich glaube, es wäre tatsächlich: Lerne es auszuhalten. Ich glaube, das kann man, glaube ich, in jedes Notizbuch von jedem Menschen schreiben. Wir haben verlernt, Dinge auszuhalten. Und daraus ergeben sich eher schlechte als gute Verhaltensweisen, die daraus resultieren. Aber das würde ich mir auch selbst ins Notizbuch schreiben. Lerne es auszuhalten.
Vielen lieben Dank, nicht nur für diesen letzten Satz, den ich mir auch in mein Notizbuch schreibe, Dankeschön dafür, sondern für die letzten Minuten für unser Gespräch, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt zwischen Tradition und Zukunft und vor allem in dein Verständnis von Führung. Das war so inspirierend. Danke für deine Perspektiven, die nicht nur inspirieren, sondern trotzdem ja auch Mut machen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Ja, und danke fürs Zuhören und denk dran, Führung wirkt dann, wenn wir sie auch leben.
Dankeschön.